Ich wünsche auch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete noch kurz. Lieber Vater, wir kommen zu dir im Namen Jesu und wir danken dir für das Vorrecht, in deinem Namen Gottesdienst zu feiern. Und ich möchte dich um bitten, Jesus, dass du jetzt einfach redest. Und Jesus möchte dich bitten, dass du selbst jetzt Leute ermutigst und dass dein Wort zur Ermahnung dient, zur Zurechtweisung, ja, zum Trost. Herr, möchte dich bitten, dass dein Name geheiligt wird durch diesen Gottesdienst und dass du auch mir ein demütiges Herz schenkst, das richtig weiterzugeben, was in deinem Wort steht. Amen. Es geht heute um Markus 14, Vers 26. Markus Kapitel 14, ab Vers 26. Es ist kurz nachdem Jesus das Abendmahl gefeiert hat. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Aber nach meiner Auferweckung werde ich euch vorausgehen nach Galiläa. Petrus aber sprach zu ihm: Wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber nicht. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber beteuerte über die Maßen: Wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle. Und sie kommen an einen Ort mit Namen Gethsemane, und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach: Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend, und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Und er ging wieder hin, betete und sprach dasselbe Wort. Und als er wiederkam, fand er sie schlafend, denn ihre Augen waren beschwert und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: So schlaft denn weiter und ruht euch aus. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe gekommen. Ich werde mir heute nicht anmaßen, behaupten zu können, dass ich erklären kann, was hier in dem Garten Gethsemane passiert ist. Kein Mensch und auch niemand von euch hat das erlebt, was hier erlebt worden ist. Niemand von uns kann aus irgendeiner Erfahrung erzählen, derartiges erlebt zu haben. Und mein Gebet und mein Wunsch ist, dass wir heute nur ein Stück mehr erkennen, wie teuer wir erkauft sind und was es Gott eigentlich gekostet hat, um uns zu erlösen. Und hier in dieser Stelle wird sozusagen der Vorhang etwas zur Seite geschoben, damit wir einen kleinen Einblick bekommen in das, was Jesus durchmachen musste. Bevor die Jünger hier an diesen Ölberg kommen, haben sie das Abendmahl gefeiert. Und nach diesem Abendmahl sind eigentlich noch eine ganze Reihe Ereignisse geschehen. Das kannst du im Johannesevangelium nachlesen. Und da hat Jesus zum Beispiel für die Jünger gebetet. Da wirst du das hohepriesterliche Gebet finden. Oder da hat Jesus den Jüngern das neue Gebot gegeben, dass sie einander lieben sollen. Und er hat sie vorbereitet. Er hat ihnen sehr viel mit auf den Weg gegeben, weil er war ja dabei zu sterben. Also er war ja auf dem Weg ans Kreuz. Und er hat ganz viel vom Heiligen Geist geredet. Und er hat gesagt, der Tröster wird kommen. Er wird euch alles lernen, was ich euch geboten habe. Er hat ihnen auch gesagt, mehr kann ich euch nicht sagen, mehr würdet ihr nicht ertragen, aber ich sende euch den Heiligen Geist. Und das war Jesus ganz besonders wichtig. Die Jünger waren hier eigentlich, müssten hier eigentlich sehr gut vorbereitet gewesen sein. Und jetzt kommt Jesus mit den Jüngern an diesen Ölberg. Eigentlich war das nichts Neues, es war nichts Außergewöhnliches. Das hat Jesus in der Vergangenheit oft mit den Jüngern gemacht. Sie gingen an irgendeinen Ort, um zusammen zu sein. Und die Jünger werden sich wohl nichts dabei gedacht haben. Dachten, das ist heute eine Nacht wie sonst auch. Irgendwelche Nächte, wir werden einfach mit Jesus zusammen sein. Und vielleicht haben sie sich nichts dabei gedacht. Ich glaube, dass die Jünger sich überhaupt nicht bewusst waren, in was für einem Punkt der Geschichte sie waren. Ich glaube, sie haben nicht im geringsten geahnt, was jetzt eigentlich passiert. Sie wussten nicht, dass diese Nacht in Gethsemane eigentlich die letzte Nacht mit Jesus sein wird. Hier kommt der Punkt, wo der Sohn des Menschen, der Sohn Gottes, in die Hände der Sünder, eigentlich in die Hände des Teufels ausgeliefert wird. Aber die Jünger ahnten nicht viel davon. Und lieber Zuhörer, vielleicht bist du heute auch hier wie sonst auch. Und du hast schon viele Sonntage hier erlebt, du hast schon tausende Predigten gehört. Aber vielleicht ahnst du nicht, in was für einem Zustand du gerade bist und was Gott heute eigentlich mit deinem Leben vorhat und auch was für einen Plan er mit deinem Leben hat. Deshalb solltest du zuhören, als wäre es deine letzte Predigt. Du solltest den Tag leben, als wäre es dein letzter Tag, denn dazu fordert uns die Bibel auch auf, ob wir essen oder trinken, wir sollen alles zur Ehre Gottes tun. Nun, Jesus kommt hier mit einer ganz besonderen Aussage. Er sagt, ihr werdet alle Anstoß nehmen. Nun, ein paar Verse vorher, in Vers 18, glaube ich, da hat Jesus ihnen von einem Judas erzählt. Er hat den Namen nicht genannt, aber er hat gesagt, jemand von euch wird mich verraten. Und es hat die Jünger auch wie einen Schlag getroffen. Was? Jesus verraten? Unmöglich. Und sie haben sich angeschaut und gefragt, bin ich es? Bin es vielleicht ich? Und dann hat Jesus das Brot getunkt und hat es Judas gegeben. Da war nur einer gemeint und wir haben auch in letzter Woche bestimmt über viele andere nachgedacht. Viele andere, die vielleicht den Weg mit Jesus nicht ganz gehen. Wir haben vielleicht über auch einen gewissen Gutenberg uns unterhalten, der einen Doktortitel gefälscht hat oder etwas abgeschrieben hat. Wir haben über die Ungerechtigkeit in der Welt geredet. Hier sagt Jesus auf einmal, ihr, alle, ihr werdet mich verraten. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wie sich die Jünger da gefühlt haben müssen. 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs. Sie hatten in seinem Namen Wunder getan. Sie waren immer ganz nah bei ihm gewesen. Wahrscheinlich sind sie manchmal schon stolz durch die Gegend gegangen. Sie waren ja Jünger von Jesus. Die Menschen, die sie gesehen haben, wussten das ja auch. Die gehören zu Jesus. Die haben sich schon etwas darauf eingebildet, zu Jesus zu gehören. Und hier sagt Jesus, ihr werdet alle an mir Anstoß nehmen. Ihr werdet mich alle verlassen. Stell dir vor, das sagt dein bester Freund zu dir. Alle werdet ihr mich verlassen. Und das sagt die Bibel eigentlich auch über den Menschen. Römer 3, Vers 23, es ist kein Unterschied. Alle, nicht nur wenige, nicht nur irgendein Adolf Hitler, ein Stalin oder sonst wer, sondern alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Und das ist wahr, was die Bibel hier sagt. Und dazu gehören eigentlich auch die Jünger. Ja, wie ist die Reaktion von den Jüngern? Wir sehen, dass Petrus überhaupt nicht damit zufrieden ist. Petrus aber sprach zu ihm, wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber nicht. Und nachdem Jesus ihm das nochmal erklärt, erwidert er wieder, ich werde dich nicht verleugnen. An einer anderen Stelle hat er sogar gesagt, ich werde mit dir sterben. Ja, ich gehe in den Tod mit dir, Jesus. Und wisst ihr, hier sehen wir etwas von diesem teuflischen Hochmut, mit dem wir seit dem Sündenfall von dieser Schlange identifiziert sind. Genau dasselbe sehen wir bei Adam und Eva, die schon von der Schlange gehört haben: Wenn ihr von dem Baum esst, ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und was böse ist. Und ich glaube, Luther hat das auch so formuliert, dass diese menschliche Klugheit das natürliche Gift des Teufels ist. Und davor müssen wir uns ganz besonders hüten. Und dann, wenn man die Bibel weiter durchgeht, lesen wir ständig, wie die Menschen an diesem Hochmut zu Fall gekommen sind. Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte vom Volk Israel in 2. Mose 19. Da hat Gott ihnen den Bund gegeben und er hat ihnen einfach vorgestellt, was eigentlich ihre Berufung ist. Und er hat dem Volk Israel gesagt: Ihr sollt mir ein heiliges Volk sein, ein Volk des Eigentums. Ihr sollt Priester sein. Alle waren eigentlich vom Volk dazu erwählt, Priester zu sein. Und was ist die Antwort des Volkes? Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Ist ja kein Problem. Hier ist der Gesetze zu halten. Und das haben sie dreimal gesagt. Und Gott ist auf diesen Bund eingegangen. Dann wurde Blut an den Altar gesprengt. Sie sind in diesen Bund eingegangen, dass Gott sie segnet mit der Voraussetzung, dass sie jedes der Gebote halten. Haben sie es gehalten? Kurz danach wurde das goldene Kalb gebaut. Es wurde angebetet. Das Volk hat sich furchtbar versündigt an Gott. Und so sehen wir durch die ganze Bibel hindurch, wie Menschen an diesem Hochmut zu Fall gekommen sind. Und genau das sehen wir hier auch bei Petrus. Und vielleicht kommt dir das auch irgendwie bekannt vor. Also wenn ich an mein Leben denke, wie war es eigentlich, als ich mich bekehrt habe? Was habe ich Jesus alles für Versprechungen gemacht? Was habe ich mir alles vorgenommen, schon in meinem Leben, an guten Vorsätzen? Wie viel habe ich davon gehalten? Kann ich mich so hinstellen wie Petrus und das auch so behaupten? Oder bin ich so jemand, der das von sich denkt? Ich kann Jesus aus meiner eigenen Kraft nachfolgen. Wir sehen, dass Jesus nicht abschreckt. Er lässt sich nicht abschrecken. Und wisst ihr, was ich hier so faszinierend finde? Wie fest Jesus in Gottes Wort gegründet ist. Jesus setzt hier sein Vertrauen nicht auf Menschen. Und stell dir vor, Jesus hätte das gemacht. Ich meine, wir kommen uns doch immer so gut vor, oder? Wenn unsere Freunde uns umarmen, wenn sie uns sagen, dass sie uns lieb haben, dass sie für uns da sind und so weiter, dann kommt man sich echt gut vor. Stell dir vor, Jesus hätte das hier gemacht. Die ganzen Jünger haben ihn umschwärmt und haben ihm allerlei Versprechungen gemacht und Jesus hätte gedacht, also so komme ich ganz gewiss durch. Da ist das Kreuz eine Leichtigkeit. Wenn mich meine Jünger so unterstützen, wenn sie mir so zur Seite stehen, dann mache ich das mit links. Wie wir wissen, haben sie ihn alle verlassen. Es wäre eine Tragödie geworden, wenn sich Jesus hier auf Menschen verlassen hätte. Und so sagt auch Gottes Wort ganz klar: Verflucht ist der Mann, der Fleisch zu seinem Arm macht, der sich auf Menschen verlässt, der mit seinem Herzen vom Herrn weicht, der anstatt sich auf Gott zu verlassen, anstatt Gott sein Leben hinzulegen, anstatt alles von Gott abhängig zu machen und sagen, wenn Gott will und ich lebe, werde ich dies und jenes tun. Jesus ist fest in Gottes Wort gegründet, wie es auch in Psalm 40 schon heißt, prophetisch von Jesus gesehen: Dein Gesetz habe ich in meinem Herzen und deinen Willen zu tun, o Gott, begehre ich. Jesus war fest in Gottes Wort gegründet und ich denke, dass das auch die Voraussetzung und der Grund dafür war, warum Jesus da durchgehen konnte, warum Jesus diesen Kampf in Gethsemane eigentlich auch besiegt hat. Oder warum er ihn auch gewonnen hat. Und das ist für uns auch heute ganz besonders wichtig. Ich denke, dass wir nichts mehr brauchen, wie dieses fest verwurzelt und dieses fest gegründet sein in Gottes Wort. Mich hat das bewegt, was der Markus Blietz mir auch erzählt hat, dass er von seiner Jugend auf gar nicht so ungläubig war. Aber es gab nur gewisse Punkte, wo er der Schrift, der Heiligen Schrift, nicht ganz recht gegeben hat. Und dadurch hat er das Ziel vollkommen verfehlt. Und dann ist er in die Lebenskrise gekommen, wo ihn Gott dann rausgeholt hat. Und jetzt hat er gesagt, ist für ihn eigentlich fast nichts wichtiger, als sich ganz an Gottes Wort zu halten, wirklich jedes Wort auch wörtlich zu nehmen. Und heute in unserer Zeit, wo immer mehr liberale Theologen aufstehen, wo immer mehr Bibelkritik betrieben wird, und wir wissen, was für eine Zeit wir noch kommen, vielleicht in Verfolgung oder sonst irgendetwas, wir haben nichts so dringend notwendig wie dieses fest gegründet sein in Gottes Wort. Und jetzt kommen sie an den Garten Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Versuchen wir uns doch einmal in diese Situation hineinzuversetzen. Du warst unterwegs mit Jesus, du hast gesehen, wie Jesus da mitten im Sturm steht und den Wellen gebietet und die Wellen legen sich. Du hast Jesus beobachtet, wie er armen Menschen geholfen hat und wie die Dämonen ihn angefleht haben, ihn nicht ganz zu vertreiben. Er hatte Macht über alles. Stell dir vor, du hast Jesus so erlebt wie die Jünger, wie er Tausende von Menschen mit Brot gespeist hat, wie er verklärt wurde, wie sein Angesicht geleuchtet hat und du weißt, dass Jesus Gott ist. Vor wem, frage ich mich, frage ich euch, hätte Jesus Grund, Angst zu haben? Stellen wir uns das mal vor, der Sohn Gottes, Jesus, ich meine, die Bibel sagt in Hebräer 12, dass durch ihn die Welt geschaffen wurde, dass er alle Dinge trägt durch das Wort seiner Kraft. In Kolosser 1, ab Vers 16 kannst du nachlesen, dass er der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Und dass er vor allem ist und dass alles durch ihn besteht und für ihn geschaffen wurde. Und dieser Sohn Gottes wird hier bestürzt und beängstigt und ist auf einmal auf die Hilfe der Jünger angewiesen. Wie kann das möglich sein? Ist unvorstellbar. Was war es, das den Sohn Gottes zum Zittern brachte? Über diese Frage musste ich ganz lange nachdenken. Wie kann das möglich sein? Und dann könnte man vielleicht denken, vielleicht ist es doch der Tod. Ich meine, die Geißelung war schon grausam. Sie war grausam und das Kreuz war grausam. Aber hat Jesus nicht gesagt, dass er eine Taufe vor sich hat und dass er bedrängt ist, bis sie vollbracht ist? Hat Jesus nicht zu Petrus auch später gesagt, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Jesus hat ja auch gesagt, ich habe Macht, mein Leben zu geben und es wieder zu nehmen. Und steht auch nicht in der Bibel, dass er sein Angesicht hart gemacht hat wie ein Kieselstein, um nach Jerusalem zu gehen? Und hat er nicht immer wieder von seinem Tod geredet? Oder wenn ich an die Märtyrer in der Vergangenheit denke, wie viele haben gesungen, während sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind? In der Kraft des Heiligen Geistes haben sie gesungen. Und sollte Jesus hier, der Sohn Gottes, Angst haben vor dem Tod? Ich möchte das nicht ausschließen. Wir wissen, dass Jesus auch Mensch war. Und dass wir auf keinen Fall sagen können, er war ja Gott, er hat das somit links gemacht. Sondern Jesus kam hier in einen ganz heftigen Kampf, weil er auch Mensch war. Und es gibt welche wie Oswald Chambers, die auch sagen, dass es hier darum geht, dass Jesus Angst davor hat, nicht als Sohn des Menschen hier durchzukommen. Dass er hier bereits im Garten Gethsemane drauf und dran war zu sterben. Und dass wir das mit der Versuchungsgeschichte vorher vergleichen können. Hier kommt der Teufel mit aller Macht wieder und möchte Jesus davon abbringen. Aber ich denke, dass es auch richtig ist, wie Arnold Fruchtenbaum das erklärt, dass Jesus eigentlich sein Blut geben musste. Das war die Voraussetzung. Aber was Jesus eigentlich nicht tun musste, ist, er musste nicht geistlich sterben. Jesus hat es nicht gewusst, was es heißt, geistlich tot zu sein. Wir sind ja in Sünden geboren. Aber Jesus war immer im Vater. Jesus war immer in der Verbindung im Vater. Und das Furchtbarste für Jesus muss doch gewesen sein, aus dieser Verbindung herausgerissen zu werden. Das heißt, geistlich zu sterben. Und wir lesen weiter, er sagt, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir weg. Und in der Bibel oder im Alten Testament wird Kelch meistens in Verbindung mit dem Zorn Gottes verwendet. Und wisst ihr, ich glaube, dass Jesus hier in dem Kelch meine und deine Sünde sieht. Dieser Kelch ist gefüllt mit der Schuld der ganzen Welt. Und überlegt doch auch mal, was Gott zu Kain gesagt hat, als er seinen Bruder gemordet hat. Gott sagt, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und jetzt überlegen wir doch mal, wie viele Kriege sind passiert, wie viel Blut wurde vergossen, wie viel Unrecht wurde getan. Ich meine, wie viele Opfertiere mussten geschlachtet werden. Aber Jesus kommt hier als das vollkommene Opfer. Und dieser Kelch, er ist gefüllt mit der ganzen Sünde der ganzen Welt. Und dieses Blut und jede Sünde, die nach Vergeltung schreit, die nach Rache schreit, wird jetzt auf ihn geworfen. Und deshalb heißt es auch, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und ich denke, dass Gott selbst, der Vater, hier seine Hände auf seinen Sohn legt. Genauso auch wie im Alten Testament die Priester ihre Hände auf das Opfer legen mussten, damit die Sünde übertragen wird, damit sie sich mit diesem Opfertier identifizieren. So glaube ich, hier legt Gott seine Hände auf seinen Sohn. Stell dir mal vor, die ganze Last der ganzen Welt, alle Berge, die Schweizer Alpen und sonst was, wird durch einen überdimensionellen Kran langsam auf deinen Rücken gelegt. Ich meine, niemand kann sich hier vorstellen, was Jesus hier durchgemacht hat. Die Sünde der ganzen Welt wird auf seine Schultern gelegt. Hätte niemand von uns ertragen. Es hätte jeden von uns zerrissen. Im Hebräerbrief lesen wir etwas mehr über dieses Gebet. In Hebräer 5, ab Vers 7 steht über Jesus, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tod zu erretten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte und vollendet worden ist. Der Tod in der Bibel hat eigentlich auch eine dreifache Bedeutung. Es gibt den natürlichen Tod. Es ist ja auch wegen der Sünde. Wir müssen alle mal sterben. Dann gibt es den geistlichen Tod, wenn wir ohne Gott leben. Und dann gibt es den ewigen Tod, wenn wir die ganze Ewigkeit ohne Gott verbringen müssen. Jesus hat hier zu Gott geschrien, vom Tod errettet zu werden. Und wir wissen, dass Jesus am Kreuz auch 3 Stunden vom Vater getrennt war und geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und vielleicht hat Jesus hier gerade darum gebeten, er hat vielleicht Gott gebeten, Vater, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber wenn es sein muss, wenn ich diesen Tod schmecken muss, wenn es wirklich dein Wille ist, dann möchte ich das tun. Und es war Gottes Wille. Gott wollte, dass Jesus ein hoher Priester wird, der dich versteht. Gott wollte Jesus wirklich zu einem vollkommenen hohen Priester machen, der in allem uns gleich geworden ist. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn wir heute auch gewisse Trauer haben, dass Angehörige gestorben sind, Jesus ist da persönlich durchgegangen. Jesus hat das persönlich durchgemacht. Er ist der perfekte hohe Priester für uns. Und im Hebräerbrief lesen wir auch, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Jesus ist durch alles durchgegangen, ganz egal, was du erlebst. Und ganz egal, was Menschen jetzt momentan in der Welt erleben, Jesus ist da durchgegangen. Deshalb finde ich das so ermutigend, wie Jesus das auch am Anfang zu den Jüngern sagt. Ich werde euch vorausgehen nach Galiläa. Oh, liebe Brüder und Schwestern, lasst uns doch unseren hohen Priester Jesus betrachten. Schau ihn dir doch jetzt einmal an. Wie er hier mit den Jüngern umgeht. Ich meine, jeder andere hätte sie vielleicht in die Flucht geschlagen, hätte sie verachtet. Was seid ihr für Freunde? 3 Jahre war ich mit euch und jetzt tut ihr so. Aber Jesus weiß genau, was passieren wird. Er weiß, was die Schrift vorhersagt und darauf gründet er sich. Und ganz egal, was dir in deinem Leben passiert ist und letzte Woche vielleicht auch gewisse Sünden, von denen du gedacht hast, die würden mir niemals als Christ passieren. Jesus ist nicht verwundert darüber. Ist nicht verwundert darüber. Er hat es doch gewusst. Er hat schon längst gewusst, dass das passieren wird. Und wenn du dein Vertrauen auf dich selbst gesetzt hast, wie diese Jünger hier, dann musst du dich auch überhaupt nicht darüber wundern, dass so etwas passiert. Das ist die ganz normale Konsequenz. Wir sind nicht gut. Die Bibel sagt, wir sind böse. In unserem Fleisch, da wohnt eigentlich gar nichts Gutes. Jesus sagt, ich werde euch vorausgehen. Ich werde euch vorausgehen. Und schaut mal, wie Jesus hier weitermacht. Er kommt zu den Jüngern und sieht, dass sie schlafen. Und er sagt zu Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Schaut, Jesus geht hier, muss hier ganz alleine durchgehen. Er muss ganz alleine durchgehen. Niemand kann ihm hier helfen, kein Mensch. Und dann geht Jesus wieder beten. Und er erklärt den Jüngern, dass das Fleisch schwach ist und dass sie einfach Gebet und Wachsamkeit brauchen. Und dann kommt Jesus wieder, das dritte Mal. Und dann steht in Vers 40, sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die vielleicht in letzter Zeit gewisse Probleme in der Gemeinde sehen und sagen, das läuft falsch und das läuft falsch, das sollte man besser machen, das macht der Pastor nicht richtig, das hätte ich viel besser gemacht. Vielleicht müssen wir uns jetzt einmal selbst an die Nase packen. Und die, die wir oft so gerne andere richten, müssen wissen, dass wir mit demselben Urteil gerichtet werden. Lass doch einmal Gott dich fragen, wo bist du? Schaut, als Jesus hier fragt, können sie auf einmal keine Antwort geben. Warum? Weil es gibt keine Entschuldigung. Und wenn du jemand bist, ganz egal wer du bist, ob du Arzt bist oder Doktor oder Wissenschaftler und was du alles an Wissen hast, und vielleicht Gott Vorwürfe machst, warum er dies und jenes zulässt. Es wird der Tag kommen, wo Menschen und jegliche Gotteslästerer vor Gott stehen werden und sie werden ihm auf 1000 Fragen nicht eine Antwort geben können. Und das können wir auch so gut bei Hiob nachlesen. Ihr könnt den Hiob betrachten. Das war ein Mann, der hatte auch einen ganz bitteren Leidenskelch zu trinken. Dem wurde alles genommen, seine Kinder, sein Hab und Gut und dann auch seinen eigenen Körper. Er hat eine ganz schwere Krankheit gehabt. Und dann fängt an, auch der Hiob, Gott irgendwie Vorwürfe zu machen. Der Hiob meint, ich bin doch eigentlich gerecht. Warum passiert mir das eigentlich? Also die Frage, die sich die Menschen schon immer gestellt haben. Und dann sagt Hiob zum Beispiel, oh, dass ich ihn zu finden wüsste, dass ich kommen könnte bis zu seiner Wohnstätte. Ich würde meine Rechtssache vor ihm darlegen und meinen Mund mit Beweisgründen füllen. Ich würde die Worte wissen, die er mir antworten und vernehmen, was er mir sagen würde. Würde er in der Größe seiner Kraft mit mir streiten? Nein, er würde nur Acht auf mich haben. Dort würde ein Rechtschaffener mit ihm rechten und für immer würde ich meinem Richter entkommen. Hiob war ein rechtschaffener Mann und er hat gedacht, dass er unschuldig ist. Aber wisst ihr was? Dann kommt Gott. Und nachdem Hiob ganze Kapitel über seine Gerechtigkeit redet, kommt auf einmal Gott in Kapitel 38 und sagt, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, so will ich dich fragen und du belehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Und dann fängt an, Gott zu fragen. Und er fragt den Hiob aus. Er redet über die Schöpfung, er redet über die Tiere. Ob Hiob ihm nur irgendwie erklären kann, wie irgendetwas entstanden ist. Und genau dasselbe sehen wir heute in der Menschheit, die seit tausenden von Jahren sich für klug hält und irgendwie erklären möchte, wie die Welt entstanden ist und nichts Besseres zu bieten hat als irgendeinen komischen Knall oder eine Evolution. Und nachdem Gott hier mit Hiob geredet hat, muss Hiob seine Hand auf den Mund legen. Und Hiob sagt: Zu gering bin ich, was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will es nicht mehr tun. Hiob muss ganz klein werden. Müssen wir das nicht vielleicht auch? Und ich weiß nicht, wie viel Sorgen es in deinem Leben gibt, auch in dieser Woche, und vielleicht Unzufriedenheiten. Das läuft nicht so gut und das müsste anders sein und da werde ich ungerecht behandelt. Schauen wir doch mal auf uns. Was ist mit unseren Gelübden, die wir Gott gegeben haben, mit den ganzen Versprechungen, so wie Petrus, genauso wie Petrus? Was wollen wir antworten, wenn Jesus uns jetzt einmal fragt? Wenn Jesus heute jetzt in den Raum tritt und seine Hand auf uns legt und uns fragt, wo warst du, wie sieht es denn aus mit seinem Leben der Familie? Hast du deine Frau letzte Woche geliebt wie Christus die Gemeinde? Hast du Gott geliebt von ganzem Herzen? Und so könnte man weitermachen. Und ich persönlich müsste dann ganz, ganz klein werden, vielleicht auf die Knie sinken, mit dem Angesicht zur Erde und einfach mal still werden und erkennen, dass Gott der Herr ist. Jesus kommt hier wieder zu den Jüngern. Und schaut mal, da gibt es nicht so viele Vorwürfe, sondern Jesus weiß, was für ein Gebilde wir sind, wie es im Psalm 103 heißt. Er weiß, was für ein Gebilde du bist, lieber Zuhörer. Er kennt dich, er kennt die tiefsten Abgründe deines Herzens. Und wenn ich hier Jesus sehe, wie er dasteht, er hat den Kampf gewonnen, Vers 42, und er sagt: Steht auf, lasst uns gehen. Gelobt sei der Name unseres Herrn Jesus Christus. Krönt ihn, er ist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Anbetung in alle Ewigkeit. Ich sehe Jesus so gerne, wie er da mitten im Schiff steht und den Wellen gebietet. Ich sehe ihn gerne, wie er dasteht und den Armen hilft, wie er die Armen speist, wie er die Bergpredigt hält. Aber ich bin auch fasziniert von diesem Bild. Inmitten der schlafenden Jünger steht Jesus Christus und er sagt: steht auf, es geht jetzt weiter. Und ganz egal, wo wir auch letzte Woche gefallen sind, ganz egal, was in deiner Vergangenheit passiert ist, jetzt heißt es aufzustehen. Jetzt heißt es, das nächste Ziel in Visier zu nehmen. Jetzt heißt es, weiterzugehen. Und es gibt immer wieder Menschen, die machen sich so viel Gedanken wegen der Vergangenheit. Was habe ich alles für Jahre verschwendet? Wäre ich doch früher zum Glauben gekommen? Hätte ich doch mehr für Gott gewirkt? Und sie verbringen ihr ganzes Leben damit, sich zu grämen und sich damit kaputt zu machen. Und es hat überhaupt keinen Sinn. Wo ist denn da die Logik? Eigentlich ist es nur Hochmut. Als wenn ich Gott etwas geben könnte. Die Bibel sagt, wir können Gott nicht dienen. Und er nimmt auch nichts an von uns, denn er selbst gibt uns das Leben, den Odem und alles andere. Aber was Jesus hier sagt: steh auf, geh weiter, vergiss das, was jetzt da hinten ist, das ist in meiner Vergebung. Das nächste Ziel: steh auf, bitte steh auf. Ich denke, dass uns Jesus hier echt viel zu sagen hat über das Leben mit ihm, aber auch besonders über das Gebet. Dass Jesus hier die drei engsten Jünger mitnimmt, das zeigt uns, wie wichtig diese Situation ist. Wenn wir die Geschichte der Verklärung lesen, da hat Jesus auch nur diese drei Jünger mitgenommen. Da kamen ja auch diese zwei Propheten und dann wurde Jesus verklärt, sein Angesicht leuchtete, er wurde strahlend weiß und Petrus wollte damals Hütten bauen, er wäre am liebsten für immer dort geblieben. Auch damals haben sie geschlafen. Und hier nimmt Jesus wieder die drei Jünger mit, aber jetzt ist es umgekehrt. Jetzt kommt Jesus in die dunkelste Stunde seines Lebens. Und Jesus hat seinen Jüngern immer etwas vorgemacht, wenn sie etwas lernen mussten. Das heißt, wenn er ihnen gesagt hat, liebt einander, dann hat er ihnen ja die Füße gewaschen. Und so hat er auch vor ihnen hier gebetet, damit die Jünger beten lernen. Und ich glaube, wenn wir beten lernen wollen, dann müssen wir Jesus betrachten. Betrachte Jesus, wie er betet, wie er wacht und betet. Und ich denke, dass es verschiedene Formen des Gebets gibt. Es gibt das sogenannte Stoßgebet, dass ich bete, wenn ich in einer brenzligen Situation bin, wenn es mir gerade nicht so gut geht. Dann gibt es das Fürbittegebet, wenn wir auch zusammenkommen, wenn wir für Menschen gewisse Anliegen haben. Hier erleben wir ein sehr inbrünstiges Gebet, ein sehr intensives Gebet. Und ich denke, da können wir vieles von Jesus lernen. Und wisst ihr, eigentlich haben wir auch nicht jetzt die Entschuldigung, dass wir sagen, ja, die Jünger haben hier geschlafen. Ist ja nicht so schlimm, wenn ich mal so ein bisschen schlafe. Wenn wir in der Apostelgeschichte nachlesen, dann kam der Heilige Geist, von dem Jesus mit seinen Jüngern nach dem Abendmahl geredet hat. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 45, und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgend Bedarf hatte. Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen. Täglich. Hier sind die Jünger noch eigentlich ohne Heiligen Geist. Sie sind hier noch sehr schwach im Fleisch. Und ihre Motivation, Jesus nachzufolgen, war eigentlich die eigene Ehre sozusagen. Deshalb war ihr Fallen vorprogrammiert. Aber als der Heilige Geist kam, als Gott diese Verheißung erfüllte, dann haben sie gewacht. Dann haben sie ganz besonders gewacht. Täglich haben sie sich getroffen, um zu beten. Vielleicht könnten wir das auch mehr in Angriff nehmen. Heute waren wir nur so eine kleine Gruppe im Gebet. Vielleicht bist du nächstes Mal auch dabei. Vielleicht könnten wir auch eine andere Gebetsstunde in der Woche organisieren. Ich weiß nicht, was dafür Ideen kommen. Ich weiß, dass es in Kasachstan so war, dass sich die Gemeinde jeden Freitag getroffen hat, um für ihr Land zu beten. Ich glaube, sie haben auch gefastet. Und dann ist Erweckung gekommen. In Südkorea genau dasselbe, wo sich Leute morgens ganz früh um 5 oder so getroffen haben und für ihr Land gebetet haben. Dann ist etwas passiert. Ich glaube, wir können auch etwas lernen, was intensives Gebet anbetrifft. Nicht nur einfach so mit Gott zu reden, sondern auch wirklich mal zu Gott zu schreien. Wacht und betet, denn das Fleisch ist schwach. Dieses Thema finden wir auch ganz gut erklärt von Paulus in seinen Briefen, zum Beispiel auch in Römer 8. Oder auch im Galaterbrief. Und ich schlage vor, dass wir zusammen lesen. Galater. Moment. Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Begierden. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht voll eitler Ruhmsucht sein, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Jetzt kommt natürlich die Frage, okay, ich weiß, dass ich wie Petrus nicht schlafen soll, aber wie mache ich das denn jetzt? Wie komme ich dahin, dass ich jetzt siegreich bin? Dass es vielleicht immer so gewisse Dinge gibt in meinem Leben, die bekomme ich nicht in den Griff. Meine Kinder, die sind unruhig und ich werde immer wieder zornig. oder im Bereich meiner Sexualität oder sonst wo. Ich bekomme keinen Sieg. Wie ist der Weg dahin? Und das ist hier die Antwort im Galaterbrief. Die Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt. Und ich kann es nicht genug oft wiederholen. Betrachte Jesus. Betrachte Jesus. Wir haben am Anfang gesehen, Jesus ist fest in Gottes Wort gegründet. Schau auf Jesus und bring ihm das, was dich bedrückt. Setz dein vollstes Vertrauen auf ihn. Und dann kannst du siegen. Und schau nicht auf dich selbst. Bewahre dich davor, so wie Petrus, die eigenen Vorsätze zu machen. Ich werde das und dies in jener Woche tun, ich werde das und das bewirken. Sondern setz die Hoffnung ganz auf die Gnade. Setz doch die Hoffnung ganz auf Jesus. Liefere dich ihm aus und vertraue ihm. Indem du immer wieder deine Schwachheit erkennst und dich an Jesus klammerst. Und das ist der Weg zum siegreichen Leben, weil die Bibel sagt, dass Gott dem Hochmütigen widersteht, aber dem Demütigen, dem gibt er Gnade. Und wenn wir jetzt vielleicht zusammen beten, vielleicht betest du gar nicht, vielleicht denkst du einfach darüber nach. Der Preis, den Gott für mich bezahlt hat, war unglaublich hoch. Und mit diesem Vers möchte ich auch abschließen, in 1. Petrus 1, ab Vers 18, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, der zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbart worden ist am Ende der Zeiten euretwillen. Und jetzt, denke ich, macht uns das auch Mut, den Kelch, den wir von Gott bekommen, dankbar anzunehmen, oder? Ich weiß nicht, was dein Kelch ist. Paulus hatte auch so einen Kelch. Dreimal hat er Gott auch gebeten, wie Jesus, dass er diesen Kelch wegnimmt. Gott hat es nicht gemacht. Ich weiß nicht, was dein Kelch ist. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht eine gewisse Schwachheit, wo Gott dich immer wieder demütigt. Hör doch auf, darüber zu klagen. Dank doch Gott einmal dafür, dass du dadurch mehr in der Abhängigkeit von ihm gehalten wirst. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Ja, wir können dazu aufstehen. Lieber Vater, wenn wir über unser eigenes Leben nachdenken, ja, so muss ich auch mit David übereinstimmen, der in seinem Bußpsalm gebetet hat, an dir allein habe ich gesündigt und Unrecht getan, damit du Recht behältst. Und Herr, du bist gerecht und das wollen wir wirklich bekennen. Und wir haben den Zorn verdient und du hast, anstatt uns hast du deinen Sohn zerschlagen und ihn in diesem Kelch mit deinem Zorn trinken lassen. Herr, wir beten dich dafür an, Jesus. Wir beten dich an, weil du dieses Lamm geworden bist. Wir beten dich an, weil du es vollbracht hast. Und wir beten, Jesus, auch, dass wir nicht nur diesen Zustand erkennen, sondern dass wir auch, was genauso wichtig ist, deine Herrlichkeit erkennen, dass das, was wir in dir haben, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann, dass wir für immer bei dir sind, dass wir nichts zu fürchten brauchen, dass der Teufel noch so oft kommen kann, wie er will, aber dass du stärker bist, dass du Überwinder bist, dass du für uns alles überwunden hast. Jesus, wir preisen dich, wir wollen jetzt ganz bewusst auch für diese Woche deine Kraft in Anspruch nehmen und dich bitten, dass du dich verherrlichst. Amen.